Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Das war das geilste Spiel. Ich fahre seit 69 jetzt her auf der Pizza, wo ich je erlebt habe.
Einmalig. Also so ein Spiel kommt nie wieder.
Also für die damals als Zuschauer war das ein Jahrhundertspiel.
Sehe ich heute noch Gänsehaut.
Und da sieht man einen Ball nach dem anderen aus dem Tor rein.
Das war einfach die Sensation schlechthin und davon spricht man ja auch noch heute.
Auch dieser Podcast ist einmalig, nur dass wir jede Woche wiederkommen. Folge 187, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Schöner Einspieler.
Ich bin ja so ein großer Dialektfan. Also das war ja gerade.
Das kannst du haben. Bei mir. Das ist genau an der richtigen
Stelle. Ja, ich finde das ja wirklich so. Ich habe keinen Dialekt und manchmal hätte ich so gerne einen, weil ich dann ja switchen könnte zwischen Hochdeutsch und Dialekt. Und die Kollegen, die ich da gerade gehört habe, waren ja komplett, ich glaube, Pfälzer. Ich glaube, das eine war Franz Beckenbauer und sonst waren es nur Pfälzer. Genau. Also wirklich tolle Dialekte dabei.
Ja.
Folge 187 geht schon mal sehr gut los.
Finde ich auch. Soll ich eine Folge auf Allgäuerisch mal machen für euch? Geht, oder?
Ich würde da, glaube ich, mehr mitschreiben und hätte beim
Endeffekt
nicht mehr so viel auf dem Zettel.
Wir kennen uns schon seit über 10 Jahren. So langsam solltet ihr mich verstehen, wenn ich.
Ja, aber manchmal haben wir doch so Momente, wo du Allgäuerisch sprichst.
Ja, klar.
Nicht mit uns,
Moment,
aber
ja, ich
am Telefon
täglich.
Hier und da.
Die meisten 23,5 Stunden von 24, meistens. Außer ihr zwei seid da, dann muss ich mich zusammenreißen.
Mario, träumst du eigentlich auch auf Allgäuerisch?
Ja, nur Albträume sind auf Hochdeutsch.
Gibt es eigentlich einen Profifußballer aus dem Allgäu?
Hey, Irgendein? hey.
Ja, ich
Kennt ihr noch den Torwart Markus Miller?
Ja,
der war beim KSC und so.
Und bei Hannover 96.
Und bei mir aus der Stadt, ja.
Echt?
Und Kalle Riedle, Leute, bitte.
Stimmt, der immer noch das Sporthotel, glaube ich, bei der.
Ja,
oder?
In Oberstaufen. Liebe Grüße an Kalle.
Hat eigentlich mal Patrick Kluivert im Allgäu gespielt?
Glaubst du? Vielleicht können wir darüber mal sprechen, aber Skifahren war er nie, weil vielleicht hat er verloren, als er da gespielt hat. Das ist so viel dazu. Ach, hey, das war die Folge über Hallenmasters, glaube ich, oder? Weil da habe ich, glaube ich, gesagt, dass es in Lindenberg früher eben das internationale A-Jugendturnier gab, bei dem Ajax Amsterdam mitgespielt hat mit Patrick Kluivert und dann haben sie gegen eine Allgäuer Dorfmannschaft verloren und dann wurde ihnen der Skiausflug gestrichen. Ach ja, schöne Zeit, lange Zeiten ist es her, aber wir reden über ein Spiel, das noch länger her ist. Es ist wirklich erstaunlich, man muss sagen, also liebe Leute, die ihr uns gerade zuhört, wenn ihr unter 30 seid, ist das vielleicht für euch das Jahrhundertspiel, von dem ihr noch nie gehört habt.
Sehr schön.
Es ist wirklich seltsam, weil viele Leute sagen, das ist das Jahrhundertspiel gewesen. Wir haben es ja ganz am Anfang auch schon gehört von dem, ich glaube es waren Fans, es waren ab und an Kaiserslautern Spieler mit dabei, ein paar waren Fans, aber ich habe es jetzt an der Stimme nicht mehr ganz genau erkannt, außer Beckenbauer, da weiß man recht schnell, wer es war. Aber heutzutage sagt man, das Wunder von Betzenberg ist es gewesen, davon gab es natürlich einige, aber das war das Ursprungswunder. 2011 hat die Sportbild eine Wahl durchgeführt, gewonnen hat dieses Spiel, nämlich den Titel geilstes Bundesligaspiel aller Zeiten.
Jetzt im Ernst?
Ernsthaft?
2011 ist nicht so lange her und
ja. Das schockiert mich gerade ehrlich gesagt, weil ich, wir haben ja ein kurzes Vorgespräch geführt und da habe ich Mario gebeichtet, dass ich nichts von diesem Spiel wusste.
Uiuiui. Wie sage ich, das Jahrhundertspiel,
da von merkt dem man
aber
auch,
noch nie gehört
Da merkt man übrigens aber auch, dass die Leserschaft der Sportbild schon etwas älter ist.
Ja, oder vor 12 Jahren noch jünger war. Und der FCK selbst schreibt auf der Website, die Mutter aller Spiele. Oh. Wobei man natürlich sagen muss, das hört man häufiger. Also die Mutter von Spiele, die ist rumgekommen, die war
und
überall.
Das Wunder wird ja im Fußball auch sehr gern verwendet. Da haben wir auch schon diverse hier nach dem Spiel.
Warst du schon mal auf dem Betzenberg, Mario?
Nein, leider nicht.
Hans?
Wart ihr mal da?
Nein, aber ich überlege gerade, gibt es auch die Mutter aller Wunder?
Ich wäre gern mal da. Also ich hab so viele Spiele im Kopf, auch gerade gegen den FC Bayern.
Ja, klar.
Weiß ich noch einmal, wo dann Uli Hoeneß da doch irgendwie dann aus dem Stadion direkt in den Bus ging und noch gegen die Fans gepestet hat. Mhm. Gesagt, hier, die handeln uns hier wie Tiere.
Betzenberg oder Kaiserslautern ist doch, das habe ich auch, glaube ich, per Copa TS kürzlich gehört, neuer Podcast von Tommy Schmidt, dass doch der Betzenberg, glaube ich, 50.000 Zuschauer fasst Und in der Stadt leben, glaube ich, um die 100.000.
Okay.
Und das Ding ist, glaube ich, bei jedem Heimspiel ausverkauft, was ja an sich auch von der Relation schon auch gewaltig ist.
Ja, das ist total gewaltig. Und was ja auch so ganz cool sein soll, ich meine, es heißt ja Betzenberg. Ich war, wie gesagt, noch nie da, aber zwei, drei meiner Arbeitskollegen kommen aus der Region und die erzählen dann immer, wenn du aus dem Bahnhof kommst oder so und da oben am Berg, also am Horizont auf dem Berg eben schon dieses Stadion thronen siehst, dass das so einen ganz besonderen Zauber haben soll. Denn heutzutage, ich meine, es ist hier in München so, es ist bei vielen anderen Stadien ja auch so, die dann eher ein bisschen außerhalb gelegen sind, wo das Stadion gar nicht so richtig zum Stadtbild gehört und das ja. ist in Kaiserslautern eben noch Stimmt. ganz anders.
Olympiastadion in München, mitten in der Stadt, und dann gab es die Allianz Arena, war natürlich in der Stadt kein Platz mehr.
Genau.
Von daher ist sie noch recht nah dran sogar, aber in anderen Städten muss man da sehr weit fahren.
Ja.
Aber in Kaiserslautern auf jeden Fall nicht. Wir gehen jetzt mal ganz grob durch, wer denn da so gespielt hat. Vielleicht sagt euch der eine oder andere Name was, wenn nicht, seid ihr in diesem Podcast falsch.
In welchem Jahr sind wir?
1973, genau, gut, dass du sagst, Olli, denn deswegen sprechen wir heute darüber. Unsere Folge erscheint am 21. Oktober. Am 20. Oktober 73 war diese Partie und die feiert jetzt ihren 50. Geburtstag. Oh. Bis auf einen Tag genau haben wir es erwischt.
Das heißt,
Kaiserslautern gegen den FC Bayern. Mal
Nachholspielkonzept. Irgendwie ja, auch
ja.
ganz schön, ja.
Ja, ab und an, wenn es passt, machen wir das noch. Und ja. dadurch, dass es jetzt gerade im Oktober reingepasst hat, ist natürlich wunderbar für uns. Also Kaiserslautern gegen die Bayern. Ihr habt natürlich in der Folgenbeschreibung schon grob gelesen, worum es geht. Also
vor allem ich, ja.
Die Bayern haben hochgeführt und noch höher verloren, aber wie das dazu kam, das klären wir jetzt in den nächsten Minuten. Wir schauen auf die Mannschaften. Also bei Kaiserslautern gibt's passend zu dieser Saison 1973 einen neuen Trainer, ein ganz junger Mann namens Erich Ribbeck. Da haben wir schon
so
einen, den
oft
wir kennen.
Bei uns hier irgendwie eine Rolle gespielt.
Schönes Zitat, auch erst kürzlich gehabt in der UI-Cup-Folge von ihm.
Stimmt, UI-Cup fand er nur so mittelgut.
Es gab weitere Neuzugänge vor der Saison. Ein Routinier damals schon, Herbert Laumen. Ich weiß nicht, ob euch der noch irgendwas sagt. Und einen schwedischen Nationalstürmer, Roland Sandberg. Der wurde später sehr erfolgreich und auch eine kleine, sagen wir mal, Legende auf dem Betzenberg. Denn da muss man schon einen großen Namen haben, um eine große Legende zu werden. Die größte Legende des Betzenbergs hören wir heute auch noch später, auch wenn sie nicht mitgespielt hat. Außerdem ein Jahr vorher zum Verein gekommen ist der Goalgetter im Kader, das war Klaus Toppmöller.
Mm.
Kennen wir natürlich auch.
Ich weiß nicht warum, aber ich bin ja ein sehr großer Fan von alten Fußballtrikots, so die noch so aus Baumwolle waren, wo es wirklich so war, wenn es geregnet hat und du geschwitzt hast, dass das Ding 3 Kilo wog und auch am besten noch Langarm, so mit so Bündchen am Ärmel. Und es gibt ein Bild, das muss ich euch gleich mal, wenn wir die Folge fertig gemacht haben, zeigen, wie Klaus Toppmöller in einem dunkelroten Trikot mit Campari drauf, als Trikotsponsor, rotes Trikot, in schwarz steht da Campari drauf, Langarm, es sieht aus wie ein Schlafanzug-Oberteil mit so einem riesen Kragen. Klaus Toppmöller hat einen riesen, so eine Mischung aus Afro und Dauerwelle. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsfußballbilder. Muss ich euch nachher mal zeigen.
Vor allem würdest du damit heute in Berlin absoluter Trendsetter sein.
Ja, wahrscheinlich.
Die Bayern sind angereist mit fast allem, was Rang und Namen hat. Nur Paul Breitner hat gefehlt, der war verletzt, aber mitgespielt bei dieser Partie, um die es heute geht, haben Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Katsche Schwarzenbeck, Bulle Roth, Uli Hoeneß und natürlich auch Gerd Müller. 5 Spieler waren auf dem Betzenberg mit dabei, die am Ende der Saison, über die es heute geht, Weltmeister geworden sind, nämlich 1974 dann. Also von daher, ja, deswegen ist es auch ein Jahrhundertspiel, weil es konnte niemand ahnen, dass man die Bayern mit den großen Namen dann wirklich so aus dem Stadion schießt und vom Betzenberg wieder runter ins Tal buxiert. Es gibt einen ganz tollen Film vom SWR, das müssen wir dazu sagen. Die Kollegen haben fast eine halbe Stunde Doku mehr oder weniger draus gemacht, aber nicht nur aus Sicht der Spieler, ein paar treffen sie da, nicht nur aus Sicht der Fans, auch da werden ein paar gefragt, sondern es wird auch ein paar Szenen nochmal eingespielt und so, den können wir ins Herz legen und können wir natürlich auch verlinken. Jedenfalls ist es ganz nett, weil sie da durch die Stadt gegangen sind in Kaiserslautern und einfach ein Schild hochgehalten haben. Ich sag's jetzt mal, 7-4, so ging es aus am Schluss. Wo waren sie? Oder wer erinnert sich? Oder wie auch immer. Es war sozusagen die Mondlandung von Kaiserslautern, weil jeder wusste, wo er in dem Moment
ja,
war.
Schön beschrieben, ja.
Und es waren halt einfach so ein paar alte Männer dann da in der Fußgängerzone, die da gesagt haben, ja, ich weiß es noch genau, ich bin an dem Tag operiert worden und bevor ich die Narkose bekommen habe, habe ich das im Radio gehört. Und einer hat gesagt, ich war in der Saison bei jedem einzelnen Heimspiel, nur bei diesem nicht. Und das bereue ich bis heute. Und jeder wusste einfach, was er war und wo er war und warum er nicht da war. Also es war wirklich eine sensationelle Geschichte.
Die Mondlandung auf dem Betzenberg. Ich schreibe gerade den Folgentitel.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht fällt uns noch was anderes ein. Das Jahrhundertspiel, von dem keiner weiß. Jedenfalls bei allen jungen Menschen da draußen. Aber jetzt gehen wir mal rein. Also, vor dem Spiel war es so, die Ausgangslage aus Kaiserslauterer Sicht war mittelmäßig. Der Saisonstart grundsätzlich mal eher schwach. Aber dann haben sie sich gefangen bis Oktober eben, in dem dann das Spiel stattgefunden hat. Allerdings hat sich natürlich... Ja, in Kaiserslautern, jeder erinnert ans letzte Spiel gegen die Bayern, also das letzte Auswärtsspiel in München zuvor, das ging nämlich 0-6 verloren, fünf Tore hintereinander hat Gerd Müller gemacht, also von daher haben sie schon gedacht, oh wei, wenn die Bayern jetzt zu uns kommen, das könnte bitter werden. Und genau so ging es auch los.
Gerstorf im freien Raum und 1-0 bereits nach 5 Minuten, Flanke oder Torschuss. Jedenfalls Torwart Elting hat sich verschätzt. Es steht 2-0 in der 13. Minute. Uli Hoeneß, abseits wird reklamiert. Gerd Müller, und das heißt 3-0 nach genau 36 Minuten. Ja, Pirung. Und 3-1, 2 Minuten vor der Pause.
Klingt wie so ein Dattelautomat, wo du so den Ball so hochhalten.
Ja, genau, so Volltreffer, so klang das. Ich weiß nicht, Mario, hast du das nachvertont? Oder?
Ja, genau, ja, mit einer Katze, die versucht hat, einen Ball zu fangen und dann immer gegen das Fenster gelaufen ist. Nein, das war eine Grafik, die da eingeblendet war und immer wenn der Ball im Tor war, ist die von Tor 1 auf Tor 2 umgesprungen und das natürlich musikalisch untermalt mit einem Gitarrenriff.
Das heißt, es aber stand nein. jetzt gerade...
Es steht jetzt zur Halbzeit, deswegen, es fallen so viele Tore, wir haben viele zusammenpacken müssen. Es steht 3-1, also 1-3 für die Bayern. Gersdorf hat die ersten beiden Treffer gemacht, dann Gerd Müller und dann Seppel Pirung, eine Legende auf dem Betzenberg. Das war das erste Tor für die Roten Teufel, 43. Minute und dann war das erstmal erledigt, zumindest die erste Hälfte. Also 1-3.
Also mit Hoffnungsschimmer.
Ja, minimal.
Aber
minimal.
Nennt mich jetzt...
ist immer blöd, wenn Sätze so anfangen. Aber ja, mach
wie soll ich sagen? Nennt mich jetzt einen Idioten, aber wer hat die ersten beiden Tore gemacht?
Gersdorf.
Kenn ich auch nicht.
Ja. Nie gehört.
Hat bei Bayern gespielt.
Ja, danke, aber dass du ihn auch nicht kennst.
Ja, aber gut, dass du das übernommen hast.
Ja, es ist ja toll, du versteckst dich dann schön hinter mir.
Ja, aber den ganzen anderen großen Namen fällt dir natürlich extrem auf.
Total.
Vor allem als doppelter Torschütze.
Ja, deswegen. Also ich hätte auch gedacht, dass immer nur irgendwie Müller mal ein Tor macht. Breitner war jetzt nicht dabei, der hat ja auch gerne mal getroffen. Oder Hoeneß dann in dem Moment. Aber Gersdorf, nee, muss ich sagen, habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm bei den Bayern gehabt. Vor allem, wenn du zweimal triffst, ein Dreivierteljahr von der WM, hätte es ja auch sein können, dass du vielleicht in der Nähe der Nationalmannschaft sein könntest.
Ja, ein Länderspiel hat er später gemacht. Bernd Gersdorf, ich kann euch sagen, er hat 12 Spiele für die Bayern gemacht und 2 Tore.
Nein.
Die beiden waren da. Also ist okay, dass ihr euch nicht so gut auskennt. Da ist alles in Ordnung.
Schöne
Aber
Ausfahrt. Sehr gut.
Er hat sonst wirklich am Anfang seiner Karriere bei Tennis Borussia Berlin gespielt, dann bei Eintracht Braunschweig, dann war er eben kurz bei den Bayern, dann wieder in Braunschweig, dann nochmal bei Hertha BSC und dann ist er in die USA gegangen, zu San Jose, zu den Earthquakes und am Schluss war er noch bei den San Diego Sockers.
Aber dann war es ja für Gersdorf wirklich eine Marslandung, wenn du mit Gerd Müller in der Startelf 2 Tore machst.
Ja. Mega. Und dann noch auf dem Betzenberg.
Und dann waren das auch noch die einzigen beiden Tore.
Ja.
Witzig.
Aber, also, wissen ja am Schluss, wie es ausging, aber bis dahin, wo wir jetzt sind, bis zur Hälfte,
Spiel, der Matchwinner. Ne?
Wunderbare Leistung.
Folge 187 Nachholspiel geschafft.
Ja, cool wäre für ihn gewesen, dazu. Wenn er jetzt ausgewechselt worden wäre in der Pause, weil dann kann er immer noch sagen, ey Leute, 2 Tore, ich habe die erste Halbzeit gewonnen.
Mit so einem großen Haken einfach an die Karriere irgendwie so.
Ja. Ach, verrückt. Das war wahrscheinlich sein Showreel. Was er dann den ganzen anderen Vereinen gezeigt hat, dieses eine Spiel.
Nachher wird uns der Name nochmal kurz begleiten über eine gewisse Strecke dieses Spiels, aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Also es sind so viele Tore gefallen, wir haben jetzt nicht Live-Calls von jedem Einzelnen, deswegen sage ich mal, in der 57. Minute hat es wieder gescheppert im Kasten der Roten Teufel. 1-4, Gerd Müller, 57. Also wenn wir ganz ehrlich sind, jetzt ist noch eine knappe halbe Stunde auf der Uhr. Frage auf dem Betzenberg, die sich alle gestellt haben, was soll da noch passieren? Mhm. Haben sich viele Zuschauer gedacht, in der Ostkurve, die Lauterer Kurve, jetzt ist das Problem, viele sind nach Hause gegangen,
Ah, das wollte ich witzigerweise gerade sagen. Es gibt Stadien, wo die Leute dann einfach sagen, Tatort wartet, ab nach Hause.
Naja, halbe Stunde noch zu spielen, du liegst mit 3 Tore hinten, also puh.
Aber dass das damals auch schon so gemacht wurde.
Ja, ich meine,
Täuschung gab es auch schon in den 70ern.
35.000 waren da, Betzenberg. Mhm. Ein paar hundert, schätze ich jetzt mal, sind gegangen. Mhm. Ganz genau weiß man es natürlich nicht. Vielleicht sind auch ein paar wiedergekommen, nachdem sie gemerkt haben, da ist noch was drin. Aber jedenfalls hat sich dann die wildeste oder eine der wildesten Aufholjagden der Bundesliga-Geschichte entwickelt. Denn wir können uns natürlich alle an ein paar Spiele erinnern, wo vielleicht mal 3 Tore aufgeholt wurden. Aber vielleicht wurde mal aus einem 0-3 ein 3-3. Aber was hier passiert ist, setzt dem Ganzen die Krone auf, weil sie bahnen sich den Weg in Richtung Unentschieden, aber sie hören dann einfach nicht auf, die Kaiserslauterer. Und deswegen schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ich habe vorhin gesagt, die größte Legende des Vereins hören wir auch noch. Natürlich ist das Fritz Walter und den wollen wir jetzt gleich dazu hören, denn der war nicht im Stadion, aber er wurde natürlich danach gefragt, Fritz, wie hast du das miterlebt, dieses Wunder? Er sagt gleich was in diesem O-Ton, den wir jetzt hören, vom 0-4. Da hat er sich ein bisschen vertan. Er meint entweder Spielstand 0-3 oder 1-4. Er sagt 0-4, tut nichts zur Sache, nur dass ihr wisst, worum es geht. Er sagt, wo er war an jenem Nachmittag.
Unterwegs im Auto hat meine Frau gesagt, unästhetisch und schalt euch. Macht mir das ganze Nerven da kaputt und ich soll Auto fahren. Aber irgendwie stand es dann plötzlich 4-0. Und da hat sie gesagt, Ausschluss, Feierabend. Und wir gehen in die Wohnung vom Gier, wie wir dort waren. Und unbemerkt bin ich hinten hin und habe eingeschaltet. Und da stand es plötzlich 4-4. Ich habe geschrien, die Italien hat mich später für verrückt erklärt. Die Leute denken, da oben hat einer jemand umgebogen oder wer ist der Teufel. Und da habe ich das dann am Radio und am Schluss noch miterlebt, das 7-4, ja.
Das hätte man hier und da auch untertiteln können.
Ja, durchaus.
Was im Podcast natürlich ein bisschen schwierig ist.
Aber gut, man kann das kurz zusammenfassen. Die Frau hat gesagt, jetzt Radio Ost, gut, ne? Ja. Und er kommt zu Hause an. Und dachte, mit seinem Schrei hätte jemand umgebracht. Aber das ist ja eine so geile Aussage.
Vor allem, ich weiß nicht, ob wir jemals Fritz Walter im O-Ton bei unserem Podcast
nicht.
Hatten.
Ich glaube nicht. Ich glaube, sehr viele, die über ihn gesprochen haben. Wobei wir auch fairerweise sagen müssen, das Wunder von Bern ist ja immer noch bei uns auf der Wunschliste relativ weit oben, dass wir das irgendwann nochmal hier behandeln. Und da werden wir automatisch auch sehr viel bei ihm sprechen und auch sehr viel über ihn hören. Aber
bislang?
Noch nicht.
Glaube ich nie. Und deswegen war es auch cool, dass ich, also als ich ihn da gehört habe, habe ich mir gedacht, ja krass, Fritz Walter, den hatten wir noch nie. Jetzt gibt es eine wunderbare Szene in dieser eben angesprochenen Doku. Da steht Marcel Reif mit einer Bild-Zeitung vom Oktober 73 vor der Allianz Arena und wartet auf Franz Beckenbauer. Vor einigen Jahren ist das passiert. Der Reif natürlich als alter Lauterer, ist ja klar, der Kaiser als Bayernlichtgestalt. Dann prallen die da aufeinander und treffen aufeinander, kennen sich natürlich schon seit Ewigkeiten. Und dann entwickelt sich ein ganz tolles Gespräch vor den Toren des Stadions.
Erinnerst du dich an den 20. Oktober 1973?
20. Oktober 1973.
Ja. Zitat am 22. Kapitän Beckenbauer. Ich werde ein paar harte Worte zu sagen haben.
Ehrlich. Riesensitzung. Was war da?
Ihr hattet ein Auswärtsspiel.
Au, in Kaiserslautern. Ja, ich kann mich erinnern, da haben wir 4-1 geführt.
Ja, und dann?
Und dann haben wir einen Platzverweis bekommen. Ich glaube, Gerstorf ist vom Platz geflogen. Weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich mich nicht mehr erinnern. Wenn ein Platzverweis gegen die Bayern ist, ist er nie berechtigt.
Weiter, gut.
Also geht schon mal los. Und dann haben wir angefangen, den Gegner zu unterschätzen. Und das haben die Kaiserslauterer, ich weiß, ich sehe dein Gesicht als lauterer Teufel,
ja.
Aber wir haben dann leider 7-4 verloren. Noch 4-1 führen, das müsst ihr mal vorstellen.
Ein Platzverweis gegen die Bayern ist nie gerecht. Schöner Satz.
Aber ich finde auch toll, wie Marcel Reif diese Rolle dann spielt. Ja. Diese, ich bin jetzt der Lauterer und diese diebische Freude der roten Teufel. Denn Marcel Reif versuchte ja trotzdem, trotz aller Verbundenheit zu dem Verein, immer sehr, sehr souverän zu bleiben und vor allem auch sehr unparteiisch zu bleiben. Aber wenn du über so ein Spiel redest, ich weiß nicht, ob Reif damals schon im Stadion war oder so, oder was er in dem Moment gemacht hat. Aber das war ja für jeden Lautern-Fan, der im Alter ist von Marcel Reif, muss das ja, wie du schon gesagt hast, Mario, das Jahrhundertspiel gewesen sein.
Und vor allem schön, wie Beckenbauer das mir auch mit seinem ganzen Charme dann auch so wiedergibt, obwohl er anfangs gar nicht weiß, wo führst du mich jetzt gerade.
Er moderiert das. Er moderiert das und das ist so geil, weil du so manchmal das Gefühl hast, wenn man das böse meinen könnte, könnte man sagen, er ist so ein bisschen seine eigene Karikatur. Das hätte jetzt auch gerade Matze Knob oder Micky Beisenherz sein können, aber es ist eben mit so viel Wärme und so charmant, wie er das dann so, ja, das ist so, ich weiß nicht, ich mag das so gerne. Ich muss mir diese Doku angucken.
Mal. Ja, die ist wirklich gut. Aber vor allem, wir wissen ja, wie das Spiel ausging. Jeder weiß es, der unseren Folgentitel gesehen hat und so weiter. Deswegen müssen wir das nicht immer ganz chronologisch machen. Jetzt hat natürlich Beckenbauer und Ralf gerade schon gesagt, wie es steht und wie es ausging und so. Aber es hat gerade so wunderbar reingepasst. Deswegen gehen wir jetzt erst zurück ins Spiel. Ich habe ja gesagt, Gerd Müller hat zum 4:1 für die Bayern getroffen. Aber jetzt hören wir nochmal rein, was da passiert ist. Und der Grund, warum wir das nicht ganz chronologisch machen, ist, jetzt taucht gleich einer auf bei Kaiserslautern. Über den müssen wir ein paar Worte verlieren. Und das machen wir natürlich, nachdem er ein Tor geschossen hat. Also, Bühne frei für Kaiserslautern.
Sandberg, der mir heute gut gefiel. Laumen, gestoßen von Huber, aber weiterspielen. Topmöller und genau in den Winkel. Sepp Maier kommt nicht mehr an den Ball. 2 Minuten später nur 4:2 für den FC Bayern. Maier erlässt sich viel Zeit. Gespielt sind etwa 60 Minuten. Schlechter Abschlag. Topmöller verfehlt den Ball. Großes Durcheinander, Pirrung und nur noch 3:4. Bitz und rechts steht Schwager. Herrliche Parade von Maier. Pirrung und aus unmöglichem Winkel erzielt der kleine Außenstürmer sein 3. Tor und damit den Ausgleich 4:4.
Könnte auch das Geräusch sein, wenn einer gegen eine Laterne läuft oder gegen so ein Klavier.
Von Herrn Pirrung habe ich übrigens auch noch nie etwas gehört und als du am Anfang meintest, der hat jetzt ein Tor gemacht, dachte ich, ja gut, dann muss ich mich da jetzt aber auch gar nicht schlau machen. Aber jetzt macht er 3 Tore.
Spätestens jetzt könntest du anfangen, dich schlau zu machen.
Ich glaube, ich fange gleich mal an zu recherchieren. Krass.
Das ist der Protagonist, von dem ich gerade gesprochen habe, deswegen wollen wir kurz über ihn sprechen und haben davor schon Beckenbauer und Co. abgefrühstückt, weil Seppel Pirrung 3 Tore gemacht hat an diesem Tag. Eine wirklich große Legende am Betzenberg, also das 4:4, das wir jetzt gerade gehört haben, ist so, ja, gar nicht ganz beschrieben worden, weil wir haben vor ein paar Wochen, glaube ich mal, jetzt weiß ich nicht mehr genau was, über Matt Le Tissier gesprochen, da gab es jedenfalls eine Freistoßvariante, wo der Ball mehr oder weniger so ein bisschen angehoben wurde und dann nimmt einer den Ball Volley und das hat Klaus Topmöller, hat er hinterher in einem Interview gesagt, bei den Brasilianern gesehen. Dann hat er das auch gemacht und dann hat eben einer den Ball angelupft, einer nimmt ihn Volley, aber der Ball geht an den Pfosten und deswegen hieß es gerade Pirrung aus spitzem Winkel, weil das war so ähnlich, also wirklich mit Abstrichen nur, wie das Van Basten-Tor mal, wo man von ganz außen, ihr wisst ja, wie der dann in München war, das ja reingeflogen ist. So weit draußen war es da natürlich nicht, weil der kam ja nur vom Pfosten, aber nur, dass ihr wisst, es war ziemlich weit draußen an der Auslinie und er nimmt ihn mit dem rechten Fuß der Pirrung und haut ihn eben auch ins Tor aus spitzem Winkel zum 4:4. Also das war wirklich seine Meisterleistung sozusagen. Und jetzt ist natürlich das besonders Kuriose daran, Stichwort Reumakai und Co., wenn einer gut spielt gegen die Bayern,
oh nein,
dann dauert es nicht allzu lange bis zum Vertragsangebot. Und es gab Gerüchte, ich konnte leider nicht verifizieren, dass Pirrung direkt nach dem Spiel einen Vertrag angeboten bekommen haben
direkt
soll.
Direkt danach, oder? Das war frech.
Ja, manche sagen, es war schon kurz davor und manche sagen, es war direkt danach.
Also in der Halbzeitpause.
Man weiß es nicht genau, aber jedenfalls hat er sofort abgelehnt. Also er hat nie beim FC Bayern gespielt, aber er ist deswegen auch so eine große Lauterer Legende, weil er in dieser Partie 3 Tore gemacht hat und den Bayern abgesagt hat. Und die traurige Geschichte, er ist bereits 2011 gestorben mit nur knapp über 60 Jahren. Schwere Krankheit gehabt, aber eine Legende am Betzenberg, deswegen müssen wir über ihn sprechen und haben das damit jetzt auch gerade getan.
Dann können wir nur hoffen, dass ja 2011, sagtest du eingangs, ist die von der Sportwelt das Spiel zum Jahrhundertspiel gekürt worden.
Genau, stimmt, das war das gleiche Jahr. Vielleicht
dass er das auch mitbekommen
hat. Genau, ja. Aber das macht ihn ja wahrscheinlich am Ende nochmal mehr zu einer Legende, wenn du dann in der Halbzeitpause oder kurz nach Abpfiff sagst, Bayern München finde ich cool, aber bin ich dabei.
Uli Hoeneß hat noch schnell den Kugelschreiber aus dem Stutzen geholt. Hier unterschreiben, ja, ja, genau.
Den Namen da oben tauschen wir nachher aus.
Ja, genau, genau.
Es steht 4:4, wir gehen rein in die letzte Viertelstunde und jetzt kommt wieder unser Kollege Bernd Gersdorf, von dem noch kein Mensch gehört hatte. Der bekommt jetzt einen Platzverweis. Also er hat nicht nur die ersten beiden Tore geschossen und die einzigen für die Bayern in seiner Karriere, sondern er hat auch gleich noch eine rote Karte bekommen und damit ist natürlich Bayern nur noch zu 10 und es steht 4:4, es ist noch eine Viertelstunde auf der Uhr und wenn es damals das Wort Momentum schon gegeben hätte, dann wäre das nicht auf Seiten des FC Bayern gewesen, so viel ist klar. Ich habe ja gesagt, wir hören nicht jeden einzelnen Live-Call, weil manche waren auch nicht ganz so interessant wie andere, deswegen sage ich es euch jetzt einfach so. Es wäre beinahe das 5:4 gefallen durch ein 2. Kopfballtor von Klaus Topmöller, hat aber nicht gezählt, Riesenjubel, aber völlig umsonst. Dann aber die 84. Minute, legendär in Kaiserslautern, dann ist nämlich doch das 5:4 gefallen und zwar durch einen Spieler, von dem ihr vielleicht auch noch nie gehört habt, Ernst Diehl. Ein Verteidiger, eigentlich in seinem Leben so gut wie nie ein Tor geschossen hat, aber ausgerechnet an diesem Tag zum 5:4. Jetzt ist Folgendes passiert. Kurz nach Abpfiff hat das aktuelle Sportstudio Ernst Diehl eingeladen, weil die gesagt haben, hey, 5:4, Torschütze, muss sofort nach Mainz kommen. Wir brauchen dich heute im Sportstudio. Denn das Problem ist, Bayern-Trainer Udo Lattek hat abgesagt, recht kurzfristig, hat gesagt, wir können ein Interview machen, 3 Fragen am Spielfeld dran, dann ist Feierabend. Ja. Und dann haben sie beim ZDF kurzfristig Ernst Diehl eingeladen. Und jetzt hören wir mal rein. Guck mal, wir hatten schon Fritz Walter und jetzt kommt Harry Valerien. Also heute wirklich die Creme de la Creme.
Die ganz, ganz großen Namen, ja.
Ja, wann hat man je ein solches Spiel mit solch unterschiedlichen Halbzeiten gesehen? Ich jedenfalls noch nicht. Und wann hat der FC Bayern je so verloren?
Nach dem 4:1 habe ich geglaubt, dass wir das Spiel noch nach Hause bringen können. Aber wir sind dann immer nervöser geworden, anstatt ruhiger zu werden. Und dann kam noch der Platzverweis von Gersdorf hinzu und das war dann der letzte Schock. Bei uns läuft im Moment alles daneben.
Neben mir steht Ernst Diehl, der Mannschaftsführer vom 1. FC Kaiserslautern. Ich möchte zunächst herzlich gratulieren. Wie war es dann auch in der Kabine? Was hat die Mannschaft selber noch gesagt? Wie war?
Wir konnten es eigentlich kaum fassen, ne? Das ist natürlich eine tolle Sache, dass wir Bayern München geschlagen haben. Ne? Aber das war irgendwie, wir konnten es selbst nicht fassen.
Ich glaube, Sie können es jetzt noch nicht ganz fassen.
Ja, das stimmt.
Was ist das für ein Interview?
Das ist doch super.
Die erste Frage ist erstmal 17 Sekunden lang, die Antwort ein Wort und dann geht es weiter. Ich kann es nicht fassen.
War aber auch so ein bisschen der Stil damals. Also das,
ja, aber auch da wieder der schöne Dialekt. Also es war so ein bisschen Local Hero.
Nonchalant, würde man wahrscheinlich.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, wie weit man von Lautern nach Mainz fährt. Es ist ja nur eine Stunde am Ende.
Ja, ja, eben. Klar.
Aber trotzdem hätte man doch auch jemand anderen einladen können, oder?
Dann hat er das 5:4 gemacht.
Ja, gut.
Oder war der Kapitän?
Aber der, okay. Das ist ein Argument, weil der Pirung macht 3 Dinger, Topmöller macht auch 1-2. Man hätte auch den Coach einladen können, übrigens.
Aber ich stelle mir gerade so vor, dass dann der Pressesprecher auf ihn zugeht und sagt, hey, das Sportstudio will ich haben. Und er denkt sich, oh nee, jetzt wollte ich eigentlich mit den Kollegen hier in der Stadt noch schön an Trinken gehen. Ja. Ist am Ende natürlich auch nochmal eine Auszeichnung, wenn du dann nach so einem Spiel beim ZDF sitzen darfst.
Bevor es soweit kam, circa 22, 23 Uhr, sind noch 2 Tore gefallen, die uns fehlen. Nämlich das 6:4 und das 7:4.
Und da saß er aber schon beim Sportstudio.
Genau, da war er schon auf dem Weg, weil er gewusst hat, jetzt ist alles vorbei. Aber die 2, die hören wir uns natürlich noch sauber an.
Großartige Stimmung jetzt auf den Rängen. Man hatte natürlich mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass der 1. FC Kaiserslautern, der ja in den letzten Heimspielen so arg enttäuschte, diesen 3-Tore-Vorsprung der Bayern wettmachen könnte und sogar in Führung gehen konnte. Laumen, vorbei an Roth und ein herrlicher Schuss genau in den Winkel. 6:4 durch Herbert Laumen in der 87. Minute und die Freude ist verständlich. Bitz, jetzt gelingen auch die Tricks. Ich sehe so etwas ungern einen geschlagenen Gegner auf diese Weise, ich möchte beinahe sagen, vorzuführen. Aber jetzt geht es wieder los. Topmöller, Ackermann, wieder Ackermann. Und Laumen. Herrlich, die Ecke ausgesucht. 7:4 in der 89. Minute. Das war auch der Endstand. Die Bayern haben sich diese Niederlage selbst zuzuschreiben. In einer Phase, wo sie klar überlegen waren, versäumten sie es, den Gegner endgültig zu schlagen.
Wahnsinn.
Wir haben es hier schon so oft in so vielen Folgen gesagt, gerade mit Bayern-Kontext, aber wir haben es ja gerade am Beckenbauer gesehen. Für den ist das Spiel eigentlich nicht mehr präsent und trotzdem, wenn du ihn darauf ansprichst, ja, da war ja was und dann kann er ganz viel ausführen. Aber all diese Clubs, ob hier im Pokal, in der Liga, international, die gegen die Bayern dann solche Spiele mal gewonnen haben, das bleibt einfach fürs Leben, ne? Das ist schon auch echt cool. Also
ja, vor allem, ich hab's vorhin ganz kurz schon gesagt, von einem 0-3 auf ein 3-3 ist schon krass.
Ja.
Und jetzt sagt man natürlich, ja, die haben auch 3 Tore aufgeholt, aber nicht nur das, sondern die haben 6 am Stück geschossen gegen die Bayern in einer knappen halben Stunde. Also es stand 1-4 und da waren 5 Weltmeister ein paar Monate später auf dem Platz.
Ja.
Und aus 1-4 wird 7-4. Und deswegen ist das bis heute das Jahrhundertspiel schlechthin. Nicht nur womöglich am Betzenberg, auch wenn wir natürlich sagen müssen, uns ist es gar nicht so ein krasser Begriff gewesen, weil wir natürlich auch nicht 50 sind.
Ja.
Geschweige denn 70 uns damals als 20-Jährige mitbekommen hätten. Aber völlig verrückt. Die Fans haben dann gesungen. Das waren damals auch noch schöne Gesänge. Heute ist das immer so, ach so, kaum singen die mehr, weil damals einfach hi-ha-ho, Bayern ist K.O.
Ja gut, aber das singen die meisten Fans halt wirklich nicht mehr.
Nur bei Hertha ist noch ha-ho-he geblieben.
Ja, ja, ja. Ha-ho-he. Ja, ja, genau.
So schön einfach.
Ja, und damit war alles gesagt.
Und ich habe gerade noch mal ganz kurz überlegt und es tut mir wirklich leid, dass wir jetzt, ich gucke gerade mal auf die Uhr, fast eine halbe Stunde gebraucht haben, um das noch mal zu erwähnen. Du hast vorhin gesagt, Herbert Laumen,
ja,
den kennt ihr ja wahrscheinlich
von,
auch.
Von
genau, ich habe vorhin dann gesagt, Gladbach, über den haben wir ja auch schon eine Folge gemacht. Er war nämlich derjenige, falls ihr euch noch erinnert, bei dem Heimspiel der Gladbacher, gegen, ich glaube gegen Werder, ich weiß es gar nicht mehr, sich ins Tor fallen lässt und dann bricht der Pfosten.
Ja.
Folge 127, der Pfostenbruch von Bökelberg, da hatten wir Knippi zu Gast, Thorsten Knippertz, den...
Wir brauchen dringend so ein Nachholspielarchivar, der hier sitzt.
Ja, genau. Ja.
Hallo.
Sagt, Leute, hier,
der
hallo.
Sagt, ey, über den hattet ihr in Folge 87 schon mal gesprochen.
Ja, ja, ne?
Also hat zwar nicht reingepasst, aber meistens sind ja...
Das wäre super, so ein Sidekick, der hier einfach sitzt.
Ja. Ja, das stimmt, weil ich habe nur gerade kurz überlegt, Laumen, verdammt, über den haben wir eine ganze Folge
gemacht. Ja, der hat über 200 Spiele gemacht für Gladbach, aber du hast natürlich völlig recht, das war der Mann, der den Pfosten durchgebrochen hat.
Und in diesem legendären Spiel auch dabei war. Also er hat zweimal Bundesliga-Geschichte geschrieben eigentlich.
Fehlt nur, dass er beim Büchsenwurf auch noch irgendwo rumgehuscht ist.
Stimmt. Ja, das sind doch so total geile Geschichten, ey. Und dann in diesem Stadion, was da los gewesen sein muss, ich meine, das ist ja dann irgendwann, also ich glaube, jeder Lautern-Fan hätte ja beim 4-4 schon gesagt, danke, nehme ich, tschüss.
Ja, ja, klar.
Und dann drehst du das Ding und dann machst du 5-4, 6-4, 7-4. Ich frage mich aber, was da mit den Bayern, ich weiß nicht, also was da los gewesen sein muss, denn ja, Momentum, du hast es vorhin gesagt, klar, dann entwickelt so ein Stadion noch mal eine ganz eigene Dynamik, aber 6 Tore am Stück in einer halben Stunde. Und
die haben nichts mehr gemacht, die Bayern.
Top-Spieler, das ist ja Wahnsinn.
Die haben wirklich nichts mehr gemacht. Ich habe natürlich nicht das komplette Spiel anschauen können, aber von den Szenen, die ich gesehen habe, die sind einfach nur noch da gestanden und haben es irgendwie geschehen lassen.
Ja.
Also nach dem Spiel hat Erich Ribbeck auf der Bank geweint. Zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben hat er wegen Fußball geweint, hat er gesagt, weil er ein junger Trainer damals war, neu zu dem Verein kam und dann steht es 1-4 gegen die Bayern, es geht 7-4 aus, er hat einfach geweint wie ein Schlosshund.
Ribbeck gegen Lattek. Oh, das ist. Wir haben ja auch schon ganz oft gesagt, wir müssen eine Udo Lattek-Legendenfolge machen. Müssen wir wirklich irgendwann mal, vielleicht im nächsten Jahr angehen.
Ich glaube, wir suchen noch nach der Zeit dafür. Das ist ja auch echt. Bei dem musst du so viel Vorbereitung machen.
Ja, ja. Udo Lattek hat ja nun wirklich auch alles überall erlebt.
Ich habe ihn ja einmal interviewen dürfen im Rahmen der Tag der Legenden in Hamburg. Und ich habe ihn, blöd wie ich war, gefragt, was braucht es, um eine Legende zu sein? Relativ simple Frage auch, muss ich nicht zugeben. Und da guckt er mich an mit großen Augen und sagt, was dafür braucht, das ist eine scheiß Arbeit, sage ich dir. War er auch weg. Also wirklich, keine zweite Frage, da hat mich einfach komplett kassiert.
Scheiß Arbeit.
Ja, aber das ist auch die beste Antwort, die du hättest holen können.
Vor allem, weil wir immer wieder Nachrichten von euch zu Hause kriegen bei Twitter, Instagram oder auch per Mail an nachospiel@gmail.com, dass ihr dann immer fragt, hä, wonach macht ihr eigentlich immer fest, wer bei euch eine Legendenfolge kriegt und wer nicht, das muss ich mir jetzt merken als Antwort, ne? Wenn jemand eine scheiße Arbeit geliefert hat.
Ohne scheiße Arbeit gibt es keine Legendenfolge.
Ja, genau.
Aber wenn wir uns
jetzt mal... Wie bei uns. Für uns ist auch eine scheiße Arbeit, eine Legendenfolge zu machen.
Ohne Scheiß kein Preis quasi. Ja, genau.
Aber wenn wir uns jetzt mal in den 20. Oktober zurückbeamen könnten, 1973, Betzenberg, wo würdet ihr jetzt gerne sein? Auf der Bayernbank oder in der Kabine danach bei Lautern oder... Doch im Stadion mit einem großen Becher Bier in der Hand?
Ich wäre da gerne in der Ostkurve gewesen.
Ja.
Also in der Lauterer Fankurve.
Ich weiß nicht, wie rum es war, also auf welches Tor die zwei. Also ich wäre gern in der Lauternkurve gewesen, wenn auf das Tor vor der Lauternkurve sozusagen, wenn das zweite Halbzeittor gewesen wäre, weißt du?
Ja, weiß.
Also wenn da
weiß ich aber nicht.
Nee, aber ich meine, wie spektakulär muss das sein, wenn dann auf dein Tor da 5-6 Tore fallen. Du kannst ja dein Glück kaum fassen.
Nee, es war wohl anscheinend so, habe ich gelesen, dass die Fans nach dem Stadion, man läuft ja von dem Betzenberg wieder runter in die Stadt rein, dass da komplette Stille war. Die haben es alle nicht fassen können. Und unten ging dann halt Mods die Party ab hinterher. Da haben sie es dann irgendwann doch fassen können, sind in den Bars versackt und haben getrunken. Aber auf dem Weg dahin hätte man nicht unbedingt ahnen können, dass das Spiel noch 7-4 ausging. Sondern die waren komplett still, die Fans, die konnten es nicht glauben.
Ich glaube, ich hätte gerne auf der Bayernbank gesessen, weil gerade bei so einem Spiel ist ja die gegnerische Perspektive auch während des Spielverlaufs total spannend.
Ja.
Wie wird dann jetzt auf einmal, also wie spricht dann Lattek dann über einen Pirung zum Beispiel oder über...
Ich kann dir nachher noch ein bisschen was sagen. Wir kommen langsam zum Ende, aber noch nicht ganz. Ich sag dir nachher noch was zu Lattek und auch zu Wilhelm Neudecker, der damals FC Bayern Präsident war. Der hat auch noch eine Ansprache gehalten, aber eine Geschichte war auch noch ganz nett. Hermann Bitz, nämlich ein Spieler von Kaiserslautern, hat gesagt, er war danach irgendwann mal viele Jahre später in Fort Lauderdale und da hat Gerd Müller ja gewohnt und hat ein Steakhouse. Mhm. Und dann ist der Müller zu dem Bitz hingekommen und hat nur eins gesagt, 7-4.
Ja, wie gut.
Krass, oder?
Wie gut.
Das heißt, er konnte sich noch daran erinnern?
Ja.
Supergeil.
Ja, das... Ja, ich glaube, dadurch, dass du als Bayern-Spieler natürlich auch nicht so oft auf die Mütze kriegst, vor allem nicht so doll, hat sich das natürlich auch in dein Fußballgedächtnis so reingebrannt. Also ich glaube, Uli Hoeneß wird sich da heute auch sehr, 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 sehr gut noch dran erinnern können, weil du eben nicht so oft solche Klatschen kassierst. Das brennt sich dann richtig rein. Vielleicht war er ja auch deswegen so genervt immer, wenn er dann als Bayern-Präsident zum Betzenberg musste und hat sich deswegen immer über die Gegner und über die Fans aufgeregt.
Vor einigen Wochen habe ich Uli Hoeneß interviewt, wenn ich da gewusst hätte, dass wir heute diese Folge machen und das Thema schon gewusst hätte. Aber da war in München vor einigen Wochen, habt ihr mitbekommen, diese große Kundgebung, Zammreißen hieß die, Bayern gegen rechts.
Ja.
Da waren viele versammelt und auch einige vom FC Bayern und deswegen war Uli Hoeneß auch da. Also es wäre ohnehin nicht der passende Rahmen gewesen.
Eben,
natürlich hätte ich das nicht machen können, aber ja, damals war Uli Hoeneß auch schon mit dabei. Jetzt wollen wir natürlich aber hauptsächlich über die Spieler sprechen, die auch das Spiel gewonnen haben. Und gerade vorhin haben wir schon einen davon erwähnt, das ist Klaus Toppmöller. Der hat ein Tor gemacht, nämlich das zum 2:4. War natürlich an der Aufholjagd beteiligt. Er hätte fast noch ein zweites Tor gemacht, wenn es der Schiedsrichter nicht zurückgepfiffen hätte. Und er ist danach gefragt worden, auch in besagter Doku, wie oft er denn noch an diese Partie denkt.
Ich glaube fast jede Woche einmal, denn das Spiel ist unvergesslich. 1-4 Rückstand, 7-4 Sieg, das war schon ein sensationelles Spiel. Vielleicht sogar das tollste Spiel der Bundesliga-Geschichte. Denn 1-4 und 7-4, 6 Tore Unterschied dann aufzuholen, das ist schon eine absolute Supersache.
Jede Woche.
Ich finde es einfach so interessant, wo ich jetzt Klaus Toppmöller höre. Ja, durch seinen Sohn, der ja jetzt Eintracht Frankfurt Trainer ist, kam auch der Vater Klaus wieder so ein bisschen auf die Bühne der Fußball-Bundesliga irgendwie so automatisch. Aber dass der, also ich fand den als Trainer immer irgendwie cool, also so witzig irgendwie, war halt immer, wirkte immer sehr authentisch, dass der dann von jetzt auf gleich einfach weg war.
Mhm.
Oder? Also der ist 2002 mit Leverkusen im Champions-League-Finale.
Ja, Vizemeister, das ganze Ding war.
Und ein paar Jahre später ist er HSV-Trainer, Robert Heutzer, Pokalspiel gegen Paderborn, verloren, raus, er auch raus, zack. Und danach habe ich ihn nie wieder irgendwo
gesehen. War er nicht danach noch Trainer von Georgien? War das nicht auch Klaus Toppmöller?
Oh, das kann sein, das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber ich finde es so interessant, wie jemand, den ich vorher, ja, 10, 15 Jahre als Trainer immer so vor Augen hatte und wie wir ja hier hören, der ja auch wirklich als Spieler seine Duftmarken da hinterlassen hat, der dann einfach so von einer Sekunde auf die andere einfach weg war, das fand ich interessant.
Ihr hattet beide natürlich komplett recht, also zuerst war er Trainer von Bayer Leverkusen, klar, Champions League und so weiter, was Olli gesagt hat, danach HSV und dann Georgien bis 2008, das war aber seine letzte Trainerstation. Mhm. Davor waren natürlich auch noch viele, Eintracht Frankfurt unter anderem auch, ist ja klar, wo sein Sohn jetzt eben auch ist, deswegen kennen wir die Geschichten natürlich und haben sie alle gehört, aber ja, da waren einige große Namen mit dabei. Jetzt gehen wir noch nach dem Spiel rein in die Kabine, da ist einiges überliefert worden, denn FCB-Präsident Wilhelm Neudecker war gar nicht mal so begeistert vom Ergebnis. Erstens, ihm hat überhaupt nicht gefallen, hat er da gesagt, dass die Frau von Trainer Udo Lattek immer Kaffeekränzchen mit den Spielerfrauen veranstaltet hat, das würde die Konzentration stören. Und zweitens,
in der Kabine.
Scheinbar. Zweitens, hat er die Spieler gebeten, die nicht mehr für Bayern spielen wollen, so wie die sich gerade präsentiert haben, den Arm zu heben. Das hat aber keiner getan. Komischerweise. Klar, kannst du ja schlecht melden und sagen, okay, dann spiele ich nie wieder für euch. Das war wohl die Ansprache, so ist es zumindest zu lesen gewesen. Und ja, hat sich dann irgendwie auch gelohnt, dass keiner den Arm gehoben hat, denn am Ende der Saison sind 5 Spieler nicht nur Weltmeister geworden, sondern auch Deutscher Meister und Europapokalsieger. Da waren die Bayern in den 70er Jahren ja ohnehin.
Vielleicht haben sie das ja gebraucht. So ein Nackenschlag.
Das hat ja auch gute alte Traditionen. Also man redet ja heute vor allem von den Bankettreden nach Champions League-Spielen.
Stimmt.
Franz Beckenbauer hat da auch mal eine legendäre rausgehauen. Das war...
Nach der Lyon-Niederlage.
Ja, genau.
Uwe Seeler Gedächtnismannschaft und so. Ja.
Und du hast hier von der Kabine gesprochen, ne? Also dass dort die...
Nur habe ich es gelesen, ja.
Ja, ja, Kabine, nur überhaupt, wenn Verantwortliche, also sprich auf der Höhe von Managern oder Präsidenten, den Weg in die Kabine oder die direkte Ansprache zur Mannschaft suchen, dann ist irgendwas im Argen, also wenn es zumindest dann negativ ist. Mhm. Und deshalb auch das wäre fast eine eigene Folge mal wert hier.
Ja, stimmt. Stimmt.
Ja, also die Ansprache von Beckenbauer in Lyon mit Uwe Seeler Gedächtnismannschaft und so, das ist wirklich mal.
Ja, wir können
aber, glaubst du, damals hätte ein Spieler gesagt, ja, also ich habe hier so ein Angebot, also gut, dass Sie fragen, also ich würde das auch hier ja, gerne da mal.
Ich melde mich freiwillig. Ja, ja.
Ich würde eine Kabine weitergehen hier in Kaiserslautern, mit ein ganz hervorragender Fußball gespielt.
Also im Stadion des ersten FC Kaiserslautern gibt es natürlich ein Museum. Da laufen die 11 Tore aus dem Jahrhundertspiel auf dem großen Bildschirm. Wer da mal in der Nähe sein sollte, kann da reingehen und das Ganze nochmal miterleben. Und noch ein Fakt dazu, der FC Bayern hat niemals in einem Bundesligaspiel mehr Tore kassiert als damals, nämlich 7 an der Zahl. Das gab es zwar mal, aber mehr als das war es noch nie. Einmal haben sie 1976 0-7 zu Hause gegen Schalke verloren. Ui. Da müssen wir auch mal drüber reden, wie das passieren konnte. Und 78 gab es in Düsseldorf ein 1-7. Das Interessante ist, bei allen drei Spielen stand Sepp Maier im Tor. Also der hat drei.
Na gut, aber wir haben doch in der Sepp Maier-Folge ja auch geklärt, dass Sepp Maier eigentlich immer im Tor stand im Laufe seiner Karriere. Ne? Also er hat ja nie gefehlt.
Genau, der hat ja nie gefehlt.
Und daher, wenn man mal verloren
hat.
Er hat
auch 8-0 gespielt. Er hat aber manchmal auch 7 kassiert.
Aber krass, wenn Gegentore, dann gleich richtig, ne?
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Das war so langsam das Ende. Jetzt habe ich noch eine Statistik für euch. Das ist auch wirklich die letzte des heutigen Tages, weil ich geschaut habe, was denn die größten Aufholjagden der Bundesliga-Geschichte überhaupt waren, wo wir das so einordnen können. Also es geht darum, wie oft wurden schon so und so viele Tore aufgeholt. Ich sag mal so, 3 Tore wurden extrem oft aufgeholt. Da weiß ich die genaue Zahl gar nicht, weil es kann ja sein, dass es, wie gesagt, aus einem 1-4 ein 4-4 wird, aus einem 0-3 ein 3-3, vielleicht noch ein 5-4, irgendwas. Also das war ständig möglich in 50, 60 Jahren Bundesliga.
Ich glaube, gerade wir sind da leid geprüft mit Dortmund und Bremen.
Ja.
Genau,
ja.
Die Bremer zum Beispiel, Hans, ja, das kann ich dir sagen, das habe ich jetzt nämlich schon mal rausgesucht. Das war in der Saison 66, 67 zum Beispiel, da haben sie 4-1 geführt in Karlsruhe und es ging 4-4 aus. Also sie haben in 8 Minuten mal 3 kassiert noch zum Unentschieden, aber das ist alles gar nicht,
fühlt sich gar nicht,
gar nicht ganz
her.
So tragisch. Aber es gab 2-mal, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ein Spiel, in dem ein Rückstand von 4 Toren aufgeholt wurde.
Eins davon haben wir hier sogar mal behandelt.
Jetzt haben wir 2 zur Auswahl, nämlich 1 in der Saison 2017-2018,
ja.
Dortmund gegen Schalke,
genau.
4-0. 33 Minuten später 4-4.
Und wenn es 2 Minuten länger gedauert hätte, wäre es auch 4-5 ausgegangen.
Ja,
übrigens.
Gut, aber Klaus Toppmeier hat zu unserem Spiel heute auch gesagt, wenn es noch länger gegangen wäre, wäre es 10-4 ausgegangen.
Ich mag deine
Art. Und dann gab es 1976-77 noch ein Spiel,
okay,
zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München. Zwischenstand 4-0 für den VfL Bochum, Endstand 5-6.
Ah.
In 19 Minuten haben die Bayern das gedreht.
Was?
Ja. Also, das sind die einzigen 2 in der Bundesliga.
In den 70ern war eine Menge los beim FC Bayern. So in der
da
zweiten
war wirklich
Hälfte
los,
der
ja.
70er.
Wenn Klaus Toppmöller damals WM 2014 gegen Brasilien mit dabei gewesen wäre, dann hätte er auch die Ansage von Löw, jetzt mit Respekt so,
ja,
hätte
ja
er wahrscheinlich gesagt, nee, die ja schießen wir jetzt nicht
ja,
die
genau
Band.
Und in der zweiten Halbzeit spielen wir mit Flipflops.
Ja.
Es gab auch in der gleichen Saison noch, also 73, 74, wie unser Spiel heute, das Spiel Schalke gegen Bayern, Zwischenstand 5-2. Für Schalke Endstand 5-5.
Ach,
das gab's auch. Also da haben die Bayern in 17 Minuten noch 3 Tore geschossen, aber nicht 4 eben. Nicht gewonnen, sondern nur unentschieden gespielt. Und dann das 7-4 eben und dann gab's noch einige 4-4s und keine Ahnung, das brauchen wir jetzt nicht alles durchgehen, aber es gehört auf jeden Fall zu den größten Aufholjagden der Bundesliga-Geschichte. Nicht, weil besonders viele Tore, also nicht 4 aufgeholt wurden, sondern nur 3, aber dafür 6 am Stück geschossen aus 1-4 mit 7-4. Und das ist das Ende der heutigen Geschichte.
Und ihr, und ihr müsst und
kannst Laptop zumachen.
Genau.
Und ihr müsst immer im Hinterkopf haben, diese Spiele hast du alle nicht live gesehen im Fernsehen.
Ja.
Also ist ja auch nicht schlimm, ne? Man kann es ja auch im Stadion sehen oder die Zusammenfassung, wir haben es ja eben gerade dann gehört. Aber diese ganzen spektakulären Aufholjagden, 5-2, 5-5 oder wie auch immer, dass das niemand live am Fernseher verfolgen konnte. Das war ja diese Geschichte damals in der Sportschau, dass dann am Anfang der Sportschau Herbert Fassbender oder irgendeiner der anderen Moderatoren quasi gesagt haben, so, und heute fassen wir für Sie diese 3 Spiele zusammen. Und das war's. Dann hast du die 3 Zusammenfassungen gesehen und das war's. Also das ist schon spektakulär, dass du dann solche Highlights-Spiele hattest, aber nicht so wie heute, wo du ja jeden Tag Live-Fußball kriegst.
Genau, und jedes Spiel, jedes Tor, jede Aktion wird ja über Instagram, über Twitter reproduziert. Also entweder in Videoform oder weil es nochmal kommentiert wird. Deshalb jetzt auch die Frage, dass diese ganzen Wunder und die Mütter aller Wunder, was wir alles aus den 70ern, 60ern, 50ern, 80ern kennen, wahrscheinlich wären diese Spiele heute auch gar nicht, also in dieser Besonderheit so historisch, wenn sie vielleicht damals auch schon unter den heutigen Bedingungen so verarbeitet, aufbearbeitet geworden wären, oder?
Ja. Das Ding ist ja genau. Das hier, dieses Spiel hat nochmal so eine ganz eigene, ich will nicht sagen Romantik, aber noch so mal so eine ganz eigene Faszination, weil du ja immer, also du weißt, nur 50.000 Menschen oder 35.000 Menschen
ja
waren vor Ort. Und nur diese 35.000 haben es live gesehen. Zack, fertig.
Und diese ganzen anderen Spiele, die wir hier ja auch schon besprochen haben, besagtes 4:4 zwischen Dortmund und Schalke, 7:1 bei der WM 2014, wo Mario ja auch im Stadion war, im Halbfinale zwischen Brasilien und Deutschland und so viele andere spektakuläre Spiele, das haben ja Millionen Menschen an den Fernseher verfolgen können. Das hat nochmal eine ganz andere Wertigkeit, weil irgendwie jeder daran teilgenommen hat. Und es kommt natürlich dazu, dass heutzutage, wie du schon sagst, Hans, jedes Flugkopfballtor wird heute gefeiert als geilstes Tor, als überragend und Weltklasse. Ich glaube, dadurch, wenn du alles hochhebst, sind halt die ganz guten Sachen nur genauso hoch wie die Sachen, die einfach so mit hochgehoben werden. Also es ist einfach so, es ist nicht so besonders mehr.
Heute passt es, finde ich, auch perfekt zum Nachholspiel-Claim. Also Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber, weil bei mir bleiben jetzt gar nicht jetzt zwingend nur die Tore hängen, sondern vor allem auch die Anekdoten, die du drumherum quasi uns mitgeteilt hast oder so schön erzählt hast. Also Hermann Bitz, ich habe immer mal nachgeschaut, der dann in Fort Lauderdale nochmal in die Steakhouse geht und dass ihn Gerd Müller wiedererkennt. Wie geil ist das denn? So, das ist, ich meine, da steht der größte deutsche Fußballer aller Zeiten, der größte deutsche Angreifer zumindest, steht dann vor dir in seinem Steakhouse und du gehst dann rein und machst mal den hier, ne? So, wir haben damals 6 Tore am Stück geschossen.
Ich finde, dass das Spiel in Kaiserslautern so eine besondere Bedeutung hat und so legendär ist, ist völlig klar, weil Kaiserslautern gewonnen hat. Aber ich glaube, dass es in ganz Deutschland eben solche Wellen geschlagen hat und dann auch von der Sportbild gewählt wurde zu diesem geilsten Spiel, das es jemals gab, hat damit zu tun, dass der Außenseiter es gedreht hat und nicht die Bayern.
Stimmt.
Weil die Bayern führen 4:1 und du schießt dann 6 Tore, ist krasser als andersrum. Und deswegen glaube ich, dass das natürlich, Underdog-Geschichten ziehen immer und in dem Fall waren die Lauterer natürlich der Underdog gegen die großen Bayern. Und dann schießen die in einer halben Stunde auf dem Betzenberg 6 Tore. Und danach, wir haben ja noch 20 Jahre danach oder 30 oder 40 darüber gesprochen, dass die Bayern Angst haben, wenn sie auf dem Betzenberg müssen.
Ja.
Und das können nicht viele Stadien von sich behaupten.
Ja, das stimmt. Ja. Vielen, vielen Dank, Mario. Das hat jetzt nicht nur Spaß gemacht, sondern auch nochmal ein weiteres Fach in meinem Kopf wieder aufgemacht und eine, wie ich merke, sehr, sehr große Wissenslücke gefüllt. Ich hatte von diesem Spiel wirklich überhaupt keine Ahnung.
Ja, wir haben jetzt beide eine Lücke weniger mit Bernd Gersdorf.
Ja, richtig.
Richtig.
Der hatte den Vornamen
das Wunder, schon vergessen. Das Wunder von Bernd. Ne?
Ja, genau. Nein, cool. Das hat also Lerneffekt quasi alles. Lerneffekt Bernd Gersdorf, Lerneffekt, wie hieß der? Puring?
Seppel Pirung.
Pirung.
Ja.
Ja, hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Josef, genannt Seppel.
Mhm. Ja. Ja, und nochmal Fritz Walter zu hören. Das war wirklich sehr schön.
Das hat mir auch gut gefallen.
Ja, die Geschichte auch mit dem, ne, so nach dem Motto, schrei nicht so, wir glauben doch, hier bringt irgendwer wen um. Das fand ich sehr, sehr witzig.
Aber ich hätte jetzt erwartet, dass der, also als der große Fritz Walter in dem Haus wohnt, der sagt, er ist ja in die Wohnung gefahren, ne? Da müssen wir jetzt Ricardo, ja, Basile hätte wahrscheinlich damals gesagt.
Vielleicht war es nicht seine eigene.
Miete oder Eigentum? Ne?
Ja, du weißt.
Vielleicht aber, hat er einen Kumpel besucht.
Uwe Seeler hat auch immer in seiner Doppelhaushälfte in Norderstedt gewohnt.
Ja. Also,
sollte damals waren die Stars noch bescheiden.
Leute. Das ist es.
Nicht wie ihr zwei Podcast-Stars in euren Willen.
Ja, vielen, vielen Dank, Mario. 187 die Folge. FCK gegen FCB. Nächste Woche Folge 188.
Das ist richtig spannend. Jetzt will ich kurz was vorwegnehmen, weil du darfst es nicht.
Ja.
Weil nächste Woche machen wir was Spezielles. Wir haben das schon lange überlegt und jetzt machen wir es endlich mal.
Wir labern einfach nur, oder?
Es gibt eine Legendenfolge, ja, genau. Es gibt eine Legendenfolge, aber Hans und ich wissen noch nicht, um wen es geht. Und wir werden es auch nicht erfahren, bis die Aufzeichnung beginnt. Und das finde ich super, weil erstens muss ich mich nicht vorbereiten. Ja. Und zweitens kann ich einfach nur zuhören und eventuell kenne ich den besagten Mann.
Ja.
Okay. Oder du redest über die Frau, aber ich glaube eher über einen Mann.
Ja, es wird ein Mann sein, ja.
Ja. Und du kennst ihn. Wenn ich von denen schon mal gehört habe, dann kann ich ein bisschen was erzählen.
Hat Mario nicht, den schon mal live gesehen?
Der besagte Spieler, und jetzt tease ich schon mal, hat, ich glaube, 2 oder 3 Mal gegen die Bayern gespielt. Ich glaube, Mario hat ihn gesehen, möglicherweise auch einmal im Stadion live. Ah, ja, aber sehr viel mehr will ich noch gar nicht verraten.
Also im Gegensatz zu Ronaldinho hat er mal gegen die Bayern gespielt.
Ja, also es wird schön und erfolgreich. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Ja, wir hatten ja ganz am Anfang vor Nachholspiel mal überlegt, das immer so zu machen, dass die Person, die vorbereitet, den anderen Personen das einfach nicht erzählt. Aber manchmal oder meistens klappt das einfach nicht, weil man ja irgendwie so ein bisschen auch abklopfen muss. Findet ihr, das Thema ist groß genug, ist interessant genug und deswegen sprechen wir uns ja dann doch meistens ab. Dieses Mal habe ich dann überlegt, nö, interessiert mich gar nicht. Ich finde, der Typ ist groß genug.
Sollen wir raten?
Nee, lass uns da. Nee. Okay. Sag mal so, diese Person, dieser Spieler ist schon von einigen Hörern gefordert worden. Ja. Und euer Wunsch
kann jeder
ist,
sein.
Euer Wunsch ist mein Befehl.
Bei uns ist jeder schon gefordert
dann
worden.
Dann kann das nur Johan Miku sein.
Jetzt haben wir doch geraten, schau.
Anderes Land.
Ich sage, es ist ein Italiener, aber ich sage nicht, wen ich im Sinn habe.
Du kannst nichts in meinem Gesicht lesen.
Psst, das stimmt sogar.
Nächste Woche.
Das ist richtig. Selten habe ich so ein leeres Gesicht gepflegt.
Bis nächste Woche. Gut. Dankeschön, Mario.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.